Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 17, 1 bis 10. Lukas 17, 1 bis 10. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch! Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt das Herz öffnest, dass wir diese Lektionen ja in der Nachfolge wirklich von Herzen verstehen und dir folgen können. Hilf auch mir, dass ich dein Wort in rechter Weise verkündige. Amen. In dem Predigtext stehen heute vier weitere Lektionen der Nachfolge. Wir haben ja in den ganz letzten Predigten immer weitere Lektionen der Nachfolge von Jesus. Und diese vier heute, das ist so, dass jede für sich allein abgeschlossen ist. Sie ist ein Thema, aber dennoch sind alle vier miteinander verknüpft. Die ersten drei, die zeigen auf, wie außergewöhnlich, wie herausfordernd, wie schwer Nachfolge sein kann. Und die vierte Lektion, die zeigt auf, dass Nachfolge für uns dennoch keine Leistung ist, auf die wir uns etwas einbilden können. Ja, die ersten drei Lektionen machen deutlich, dass Nachfolge außergewöhnlich ist. Die letzte Lektion macht deutlich, dass Nachfolge für uns selbstverständlich ist. Diese letzte Lektion, die warnt uns vor Hochmut. Und dieser Hochmut, das ist die größte Gefahr in den anderen Lektionen der Nachfolge, in den ersten drei Lektionen der Nachfolge. Also die ersten drei fassen wir zusammen. Treue in der Nachfolge ist außergewöhnlich. Und die erste Lektion ist die Warnung vor Verführung. Ja, Jesus macht deutlich, wir leben nicht unter einer frommen Glocke. Ja, so viel dürfte in diesen Lektionen, die er uns bisher erteilt hat, schon deutlich geworden sein. Und nun spricht er eine weitere Gefahr an, nämlich die Verführung zum Abfall. Im Vers 1 macht er deutlich: Jeder Christ und zu allen Zeiten werden wir mit Verführungen zu kämpfen haben. Und im Vers 2 macht er deutlich: Wehe dem, der verführt. Es ist besser, er würde sofort einen grausamen Tod sterben, als dass er tatsächlich jemand zum Abfall verführen würde. Nun, hier müssen wir zwei Fragen beantworten. Die erste ist: Von was oder von wem laufen wir Gefahr abzufallen und was oder wem anheimzufallen? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf diesen Kontext achten. Jesus befindet sich ja immer noch in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Es ist immer noch dieses Gespräch, wo sie ihn immer wieder über ihn murren und wo Jesus ihm ein Gleichnis nach dem anderen sagt, um ihm deutlich zu machen, was wahre Nachfolge bedeutet. Und angesichts dieser Diskussion geht es um den Abfall von wahrem Glauben von wahrer Nachfolge, und zwar zum Irrglauben, zur Religiosität. Ja, dass man sozusagen alles daran gibt, möglichst fromm zu sein und fromm zu wirken, aber dass nicht wahrer Glaube dahinter steckt. Es geht ein um sich selbst und nicht um Gott. Und die andere Frage, die wir hier beantworten müssen, gut, was ist denn jetzt die Verführung? Durch was werden wir denn jetzt verführt zum Abfall? Nun, die Pharisäer haben die Menschen verführt, einerseits durch ihre falsche Lehre und andererseits durch ihren Hochmut. Die falsche Lehre, das war, dass sie die Bibel vermischt haben mit ihren eigenen Lehren, oder dass sie ganz geschickt oder vielleicht besser gesagt egoistisch die Gesetze ausgelegt haben. Ich habe das letzte Mal euch wieder dieses Beispiel erklärt vom Gesetz der Nächstenliebe. Ich soll meinen Nächsten wie mich selbst gut. Dann schränke ich den Kreis meiner Nächsten ein bis auf meine engsten Freunde und die kann ich dann lieben und dann habe ich das Gesetz erfüllt. Also diese Art und Weise mit dem Gesetz umzugehen, den Schwerpunkt zu verschieben und dadurch letztendlich eine Irrlehre, einen falschen Glauben draus zu machen. Die eine Gefahr und die andere Gefahr, das war der geistliche Hochmut der Pharisäer. Ja, sie gingen davon aus, dass sie besonders fromm waren, dass sie was Besseres waren, dass sie Ansehen verdient hatten vor den Menschen und dass sie von Gott auch ja, gut dastehen. Und dadurch verführten sie die einen dazu, dass sie ihnen auf diesem falschen Weg folgten, dass sie jetzt auch danach strebten, ja, dass sie auch gesetzlich wurden. Und die anderen, die verführten sie dazu, dass sie sich ganz abwendeten von diesem Glauben und von dem Gesetz und von der Bibel. Ja, also so wie diese Heuchler, wie diese Besserwisser, so möchte ich nicht sein. Also mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Nun, die Frage ist jetzt, auf welcher Seite stehen wir? Gehören wir zu den Verführten, zu diesen Kleinen, oder gehören wir zu den Verführern? Und die Frage kann man nicht mit so oder so beantworten, sondern die Grenzen sind fließend. Wir sind auf alle Fälle einer dieser Kleinen, denn wir werden definitiv verschiedensten Verführungen ausgesetzt. Aber wir stehen auch in der Gefahr, pharisäisch, hochmütig, religiös zu sein. Und damit den anderen zum Anschluss zu werden. Immer da, wo wir in der Gefahr stehen, ja, so wie die Pharisäer zu sein, wir werden heute ein paar Beispiele sehen, da stehen wir auch in der Gefahr, anderen zum Anstoß, vielleicht sogar zur Verführung zu werden. Und angesichts der Gefahren, der Konsequenzen der Verführung, einerseits, dass man eben zum Abfall verführt wird, andererseits, dass man selber verführt und eine große Strafe angedroht bekommt. Angesichts dieser Konsequenzen sollten wir uns bewusst sein, wie wichtig es ist, wirklich an der Bibel, an der reinen Lehre festzuhalten. Das gilt besonders für die unter uns, die predigen. Dass wir uns es nicht leicht machen, wenn wir Gottes Wort verkünden. Dass wir nicht unsere Gedanken hineinbringen. Dass wir nicht das, was uns am Herzen liegt, vor die eigentliche Botschaft des Textes stellen. Dass wir wirklich mit aller Mühe und mit aller Sorgfalt und mit Gebet das biblische Wort studieren und verkünden. Also wir müssen an der Bibel festhalten. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass wir unbedingt demütig und barmherzig bleiben müssen. Also wir müssen an der reinen Lehre festhalten, um den Irrlehren nicht zu folgen. Wir müssen demütig bleiben, damit wir uns nicht über andere erheben und hochmütig werden. Das ist gerade dieser Hochmut, der die Leute abhält vom Glauben, von der guten Lehre. Und leider ist es gerade so, dass das Wissen um die rechte Lehre beziehungsweise der Kampf darum oftmals hochmütig macht. Irgendwie scheint das zusammenzugehören. Ja, wer die gute biblische Lehre verkündet, der schaut oftmals auf die herab, die eben diese Lehre nicht haben. Die vielleicht irgendwelche Unklarheiten haben oder die gar nichts wissen. Wie können die nur? Man bildet sich etwas darauf ein, dass man es verstanden hat, und man schaut auf die anderen herab. Und genau so wird man zum größten Anstoß für diese anderen, dass sie überhaupt Zugang bekommen zu dieser Lehre. Und das ist genau die Beschreibung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihnen ging es nur um das Gesetz. Das musste unbedingt eingehalten werden. Und darüber vergaßen sie, dass das Gesetz ja eigentlich Barmherzigkeit und Demut forderte. Dass sie sich ja um ihren Nächsten kümmern sollten. Jesus, der beendet diesen ersten Abschnitt, das steht zwar dann im nächsten Vers, aber ich denke, das gehört zum ersten Vers. Hütet euch, ja, seid wachsam gegenüber den Verführern und gegenüber dem, was ihr selbst lehrt und was ihr selbst für ein Zeugnis für andere seid. Nachfolgen bedeutet für uns, dass wir diese außergewöhnliche Aufgabe haben, beides zu tun. An der rechten Lehre festhalten und gleichzeitig barmherzig und demütig zu sein. Die nächste Lektion können wir zusammenfassen zur Rechtweisung und Vergebung. Vers 3, da steht, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Das bedeutet, dass wir aktiv nach Klärung und Vergebung suchen sollen, auch wenn wir die Opfer von Sünde sind. Auch wenn sich jemand an uns versündigt. Es liegt nicht nur an dem, dass er jetzt die Sache in Ordnung bringt und Verzeihung bittet, sondern wir werden aufgefordert, der Sache selber nachzugehen. Und oftmals ist es sogar notwendig, damit der, der an mir schuldig geworden ist, überhaupt erkennt, dass er an mir schuldig geworden ist, dass er mich verletzt hat, dass er an mir gesündigt hat. Oftmals, da ärgern wir uns über eine Sache riesig, der andere kriegt es gar nicht mit, dass wir da ein Problem haben. Also Jesus sagt uns tatsächlich, wir sollen miteinander über unsere Sünden reden. Ich weiß nicht, wie oft ihr das macht. Wir unterhalten uns meistens über unsere Stärken und über unsere Hobbys und was man so macht. Aber wann unterhalten wir uns eigentlich über unsere Sünden, über unsere Schwächen? Und hier geht es jetzt auch nicht um Hochmut. Jesus will Hochmut vermeiden. Diese Sache, dass wir einander zurechtweisen, wenn jemand sich an mir versündigt hat, das ist ein Dienst, den ich ihm leiste. Es ist nicht, dass ich hochmütig daherkomme. Es ist ein Dienst und dieser Dienst, der fällt uns schwer. Leicht fällt uns, über die Verfehlung der anderen hinter ihrem Rücken zu reden. Vielleicht fällt es auch noch leicht, es einfach mal wegzudrücken und naja, gut, wird sich schon wieder bessern. Aber tatsächlich Probleme anzusprechen, in Liebe und Geduld, ja, auf einen Bruder, auf eine Schwester im Glauben, auf einen Freund zuzugehen und ihm ins Gesicht zu sagen, was falsch war oder wo man verletzt wurde, ihn zurechtzuweisen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir fällt das schwer. Und ich denke, es ist oft so, dass es einem schwer fällt. Nun, vielleicht hast du ja jemanden in der Gemeinde oder jemanden in deinem Freundeskreis, der dich zurechtweist. Und wenn du so jemanden hast, dann danke Gott dafür. Und danke es diesem Freund, indem du auch ihn zurechtweist. Und indem du diese Zurechtweisung von ihm annimmst. Ich hatte diesen Vers aus den Sprüchen schon öfters zitiert, in den Sprüchen, wo Salomo beschreibt, wie wahre Freundschaft aussieht. Da kommt dann ein zentraler Vers, wo er sagt, das ist das Wichtigste für Freundschaft. Sprüche 27, Vers 5 und 6. Da steht, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Und die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Die Schläge des Freundes, oder da steht wortwörtlich die Wunden, die dir ein Freund schlägt. Die Verletzung, die dir ein Freund gibt, die sind gut. Also wir sollen es nicht erheben. Wir sollen nicht den anderen jetzt versuchen, nach unserem Bild zu erziehen oder zu verändern. Wir sollen ihn nicht entmutigen, sondern wir sollen ihn in Liebe zurechtweisen, und zwar, wenn es nötig ist. Und auch das müssen wir bedenken. Es gibt viele Fälle, wo es vielleicht gar nicht nötig ist. Es gibt viele Dinge, die uns vielleicht nicht passen oder wo wir uns stören, aber denen es nicht nötig ist, den anderen zurechtzuweisen. Wo es viel eher nötig ist, dass wir großzügig sind, dass wir den anderen annehmen, wie er ist, oder dass wir vielleicht selber um Vergebung bitten müssen. Aber nehmen wir mal an, es passiert jetzt tatsächlich, dass man jemand auf seine Sünde hinweisen muss, dass man ihn zurechtweisen muss. Nun, wenn es soweit ist oder wenn wir das tun wollen, dann wissen wir doch oft gar nicht, wie wir das richtig tun können, wie wir das anstellen können. Oder nehmen wir mal an, ich werde von jemandem jetzt tatsächlich auf meine Sünde hingewiesen. Ist es dann nicht so, dass ich erstmal schockiert bin? Wie kann der nur? Er soll auf sich selber achten. Ich könnte dir eine ganze Liste vorhalten, was du alles falsch gemacht hast. Sei froh, dass ich dir noch nichts gesagt habe. Also, was ich sagen will, ist, stellt euch mal vor, wir wollen das jetzt machen. Es fällt uns schwer, wir sind vielleicht schockiert oder wir wissen gar nicht, wie wir das anstellen. Und da ist es, denke ich, wichtig, dass wir eine gewisse Übung da drin bekommen. Und wie können wir eine Übung bekommen? Nun, indem wir einen Rechenschaftspartner haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt, Rechenschaftspartner. Das ist ein Partner, ein Freund, ein Seelsorger, mit dem man sich regelmäßig trifft, mit dem man sich unterhält. Und zwar nicht bloß über seine Stärken und Hobbys und Filme, kann man auch machen, sondern über seine Schwächen, über die Sünden. Und man achtet aufeinander. Und man erzählt sich, ja, ich habe da und da und da habe ich Probleme. Und dann weiß der Rechenschaftspartner das und fragt dann nach, okay, wie ist es denn gelaufen? Bist du treu geblieben? Bist du rein geblieben? Bist du standhaft geblieben? Und dieser Rechenschaftspartner, der hilft nicht nur, dass man über die Sünde redet, sondern der hilft, dass man die Sünde lässt. Weil man hat ja jemanden, dem man Rechenschaft gibt. Natürlich geben wir Gott Rechenschaft und sollen Gott um Vergebung bitten. Aber Gott gebraucht Menschen als Werkzeuge. Wir sind einander zusammen verbunden in der Gemeinde und wir sollten uns einander dienen. Und da gehört eben auch dazu, dass wir uns zurechtweisen, wo es nötig ist, dass wir uns gegenseitig Rechenschaft geben. Also zum Beispiel, der Benjamin ist heute nicht da, der Benjamin und ich, wir haben so eine Rechenschaftspartnerbeziehung. Wir treffen uns regelmäßig und wenn wir uns nicht treffen, rufen wir uns an und fragen uns gegenseitig, wie läuft es gerade mit deinem Problem. Und wenn was vorgefallen ist, dann versuchen wir uns gegenseitig zu ermutigen, Bibelverse zu lesen und zu beten. Und ich kann euch nur ermutigen, euch so einen Partner zu suchen, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde unter euren Freunden, dass ihr jemand habt, mit dem ihr regelmäßig darüber redet. Und dann wird man lernen, dem anderen zurechtzuweisen. Man ist darauf schon gefasst, dass man zurechtgewiesen wird. Das Ziel der Zurechtweisung ist nicht die Zurechtweisung. Das müssen wir dann beachten. Das Ziel der Zurechtweisung ist nicht, jetzt habe ich es den anderen endlich mal gegeben. Jetzt ist es mal raus. Sondern das Ziel dieser Zurechtweisung ist Reue und Vergebung. Wir sollen den anderen nicht ihre Sünden vorhalten und dann stolz und selbstherrlich davon marschieren, sondern wir sollen bereit sein zum Vergeben. Ja, ich sage dir das, dass du mich verletzt hast, weil ich dir vergeben möchte, weil ich möchte, dass wir zusammenwachsen. Nun, jetzt stellen wir uns mal so eine Rechenschaftsbeziehung vor. Man erzählt sich die Sünden und man vergibt sich und das ist alles wunderbar, das funktioniert sehr gut. Aber das ist ja oft nicht der Fall. Jetzt passiert es eben, dass jemand an dir sündigt und wieder und wieder. Und was ist da? Ja, das ist ja vielleicht der Normalfall. Wie reagiere ich, wenn es immer wieder vorkommt, wenn dieser andere mir immer wieder dieselbe Wunde schlägt? Wenn ich immer wieder an derselben Stelle verletzt werde. Um euch das mal körperlich richtig vorzustellen, erzähle ich euch ein kleines Gleichnis, was ich selbst erlebt habe. Ich habe mir mal auf einer Tischlermaschine die Fingerkuppe hier abgetrennt und habe die dann verbunden und konnte nicht zum Arzt gehen, weil ich schwarz gearbeitet habe und so weiter und so fort. Auf alle Fälle tat es ziemlich weh. Aber wenn ich es nicht berührt hatte, ging's. Und ich habe peinlichst aufgepasst, dass ich nirgendwo anstoße, weil mit dem Daumen stößt man gern mal irgendwo an. Und fast irgendwann. Und ich habe es immer geschafft. Außer, wenn ich den Zündschlüssel ins Zündschloss gesteckt habe. Jedes Mal, man steigt schnell ins Auto, man will schnell los. Bam! Und volle Frontseite auf den Finger. Und jedes Mal, gut, ich hätte das einmal verkraftet. Aber da ich es am Tag 3-4 Mal gemacht habe, ist es zermürbend. Also stellt euch das vor. Stellt euch vor, jemand kommt und sündigt wieder und wieder und wieder an euch. Das ist zermürbend. Da braucht ihr nicht 7 Mal, da überlegt ihr beim 2. Mal, okay, wie lange mache ich das noch mit? Und beim 3. Mal, jetzt ist langsam Schluss, jetzt muss ich langsam hier was unternehmen. Das sind doch unsere Gedankengänge. Und dann überlegen wir, wie kann ich es denen jetzt mal zeigen? Wie, oder trenne ich den Kontakt, oder was mache ich? Das kann doch nicht sein. Und mit solchen Gedanken können wir uns beschäftigen, dann kommt irgendwas, wir machen was anderes und dann haben wir wieder Ruhe, dann kommen wir wieder auf die Gedanken, können wir uns stundenlang beschäftigen. Frohe Botschaft heute für euch. Jesus sagt uns, mit diesen nervenaufreibenden und verbitterten und wütenden Gedanken brauchen wir uns nicht mehr beschäftigen. Die können wir direkt wegschieben. Die sind absolut unnötig. Wir brauchen uns nicht überlegen, wie weit wir jemandem vergeben können, wie weit es gehen kann. Sondern Jesus sagt, passt auf Leute, es gibt kein zu weit bei Vergebung. Es gibt kein Limit, wenn es um Vergebung geht. Er sagt hier, wenn er 7 Mal kommt, der meint natürlich damit nicht, dass wir abzählen sollen, wenn wir bei 7 sind, sondern 7, ja, die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, egal was es ist und egal wie oft es ist, wir sollen bereit sein zum Vergeben. Und vielleicht fällt uns Vergebung oft schwer, weil wir nicht richtig begriffen haben, was eigentlich Vergebung bedeutet. Ich habe mal eine Predigt dazu gehalten, wo es ums Vaterunser ging, wo ich 7 Punkte oder 10 Punkte euch erklärt habe, was Vergebung nicht bedeutet. Weil wir oftmals falsche Vorstellungen haben. Ich glaube, in der aktuellen BK ist ein Artikel darüber drin oder ihr könnt die Predigt gerne nachhören. Ich will jetzt nur sagen, was Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet, dass ich mit den anderen nicht auf der Basis umgehe, auf der Basis, was er an mir getan hat, sondern auf der Basis, was Jesus für mich getan hat. Das bedeutet Vergebung. Ich gehe mit den anderen um auf der Basis, was Jesus für mich getan hat. Und wenn ich mir das vorstelle, auch wenn er beim 7. Mal mich wieder verletzt, wenn ich dann eben nicht daran denke, was er mir getan hat, sondern was Jesus für mich getan hat, dann kann ich vergeben. Nun, was hat Christus für uns getan? Christus ist bedingungslos für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben. Und als er am Kreuz hing, da hat er nicht gesagt, als die Leute, für die er gestorben ist, dann hochschrien und ihn verspottet haben, Leute, jetzt ist aber Schluss. Jetzt hänge ich schon hier, jetzt ist Schluss. Sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nachfolge ist außergewöhnlich. Wir haben eine außergewöhnliche Verantwortung gegeneinander. Das ist nicht gewöhnlich, das ist nicht das, was die Welt praktiziert. Wir sollen uns in der Nachfolge unterstützen, indem wir uns zurechtweisen, indem wir um Vergebung bitten und indem wir vergeben. Und wisst ihr, wenn wir so miteinander umgehen in der Gemeinde, wenn wir beginnen, über unsere Sünden zu reden, über unsere Schwächen zu reden, dann werden unsere Beziehungen nicht erkalten und verhärten, sondern das Gegenteil wird passieren. Wir werden Mitgefühl und Barmherzigkeit füreinander bekommen. Wir können vergeben und wir können in der Liebe zueinander wachsen. Die dritte Lektion, die deutlich macht, wie außergewöhnlich Nachfolge ist, können wir zusammenfassen, das ist die Kraft des Glaubens. Vers 5, da sprechen jetzt die Apostel zum Herrn, stärke uns den Glauben. Also die Apostel bitten nicht, Herr, schenke uns grundsätzlich Glauben, sondern stärke uns den Glauben. Das heißt also, gib doch, dass wir fester auf dich vertrauen und dass wir treuer nachfolgen können. Fester auf dich vertrauen und gleichzeitig treuer nachfolgen. Also das geht, hier geht es um Glaubenswachstum. Und Glaubenswachstum, das ist für jeden Christen lebensnotwendig. Denn ohne Wachstum ist er geistlich mindestens krank, wenn nicht sogar tot. Also wir müssen wachsen, wir müssen im Glauben wachsen. Umso außergewöhnlicher ist jetzt die Antwort von Jesus, Vers 6. Er sagt, ja, wenn ihr Glauben hättet wie ein kleines Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiße dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Also was will Jesus damit sagen? Ein großer, wachsender Glaube, der ist gut. Aber schon ein kleiner Glaube an den wahren, einzigen Gott kann Großes bewirken. In Klammern, weil Gott so groß ist. Gott reicht schon ein kleiner Glaube aus. Schön, wenn unser Glauben wächst. Aber Gott ist groß. Also was bedeutet das für uns? Wir dürfen unseren Glauben und unseren Glaubenskampf nicht an der Größe unseres Glaubens, an unserer Leistung, vielleicht an unserem Glaubensgefühl, an unserer Erkenntnis festmachen. Sondern, wo müssen wir unseren Glauben festmachen? An Gott. Deshalb heißt es Glauben. Und nicht Selbstvertrauen. Ja, wie groß unsere Erkenntnis ist, wie tief unsere Erfahrung geht, das ist nicht ausschlaggebend. Nein, es geht im Glauben immer darum, wie groß Gott ist und wie tief seine Liebe geht. Das ist das entscheidende Kriterium für unseren Glauben. Und diesen Glauben, dieser Glaube, der wirklich allein auf Gott ausgerichtet ist, den können wir nicht aus uns selbst erzeugen. Ja, wenn wir das machen könnten, dann würde der Fokus ja schon wieder auf uns selbst liegen. Das widerspricht dem Glauben. Nein, Glaube und Gottvertrauen, das ist per Definition etwas, was von Gott kommt und was auf Gott ausgerichtet ist. Wir empfangen ihn und wir üben ihn aus, aber Gott ist der Geber und Gott ist das Ziel unseres Glaubens. Er schenkt den Glauben, er stärkt den Glauben, er lässt ihn wachsen und er erhält ihn und er bewahrt ihn vor Verführung. Und deshalb ist die Frage gut und richtig, wenn die Apostel sagen, Herr, stärke uns den Glauben. Du musst unseren Glauben stärken. Aber schon ein kleiner Glaube von Gott an den wahren Gott kann Außergewöhnliches bewirken. Das will Jesus hier sagen. Und dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal näher drüber nachgedacht habt, dass man einen Baum, dass ein Baum sich ausreißt und ins Meer einpflanzt, das ist ja ziemlich abwegig. Ja, selbst wenn ich die Macht dazu hätte, was bringt das? Und ich glaube auch, Jesus will uns nicht mit diesem Bild sagen, dass wir tatsächlich das versuchen sollen und so herausfinden sollten, ob wir einen großen Glauben haben oder einen kleinen. Aber er will uns etwas deutlich machen. Dieser Maulbeerbaum, dass der ins Meer gepflanzt wird, das ist doch abwegig, das ist doch total überraschend. Das hätte doch keiner erwartet. Und genauso ist wahrer Glauben. Wahrer Glauben bewirkt Dinge, die keiner erwartet. Zum Beispiel, 7-mal am Tag jemand vergeben. Das erwartet keiner. Treue Nachfolge ist außergewöhnlich. Das haben diese ersten drei Lektionen deutlich gemacht. Und dennoch, wenn wir Christus nachfolgen, tun wir nur, was unsere Pflicht ist, was selbstverständlich ist. Und das macht jetzt der zweite Punkt deutlich. Diese vierte Lektion, treue Nachfolge ist selbstverständlich. Es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Ich lese dazu nochmal dieses Gleichnis, was Jesus bringt. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Na komm, hast heute fleißig gearbeitet, jetzt kümmere ich mich mal um dich. Nein, er wird vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schütze dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe. Danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Erinnert euch daran, Jesus hat deutlich gemacht, Nachfolge kostet uns alles. Alles. Und hier sagt er, wenn ihr alles getan habt, und wow, was waren das für Lektionen, was haben wir getan, wenn wir alles getan haben? Wir würden die Glaubenshelden schlechthin sein. Und jetzt sagt er, wenn ihr alles getan habt, so sprecht, hey, wir sind unnütze Knechte. Wir haben gerade mal das getan, was wir schuldig waren. Kein bisschen mehr. Also dieses Bild hier, das ist aus dieser Zeit, wo es eben Sklaven gab. Und Sklaven mussten ihre tägliche Arbeit verrichten. Das war ihr Dienst. Und sie haben sich, indem sie diesen Dienst verrichtet haben, keinen besonderen Verdienst erworben. Und das ist eben die Lektion für uns. Das will uns Jesus deutlich machen. Er hat uns erkauft, indem er unsere Schuld bezahlte. Indem er unsere Sünden vor Gott büßte. Ja? Unsere Schuld, wenn wir an Geld denken, wird uns das vielleicht schneller deutlich. Jesus hat unsere Schuld bezahlt vor Gott. Er hat uns erkauft, wir gehören ihm, wir sind seine Sklaven. Wir sind seine Nachfolger. Und das bedeutet für uns, dass wir ein wunderschönes, ein herrliches, ein geborgenes Leben haben, aber kein leichtes Leben haben. Ja, wir gehören zu Christus, das ist das Tolle. Aber wir stehen im Kampf des Glaubens. Wir stehen in der Nachfolge. Und die Lektionen über diese Nachfolge sind sehr herausfordernd. Sie sind nicht das, was wir in dieser Welt gewohnt sind, sondern sie sind außergewöhnlich. Und wenn wir diesen Lektionen Schritt für Schritt folgen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir zum Beispiel, damit ich mit meinen Finanzen wirklich sehen kann, verbrauche ich denn mein Hab und Gut, mein Geld für Gott, wenn wir einen Budgetplan aufstellen. Oder wenn wir einen Rechenschaftspartner haben, mit dem wir über unsere Sünden reden. Oder wenn wir am Wort Gottes festhalten, an der guten Lehre festhalten, weil ich meine Andacht mache und weil ich zum Gottesdienst gehe und zur Bibelstunde. Und wenn ich im Glauben wachse und wenn ich treu bin, dann ist das gut für mich. Und dann freut sich Jesus darüber. Und tatsächlich ist es so, dass Jesus sagt, und er will uns diese Treue belohnen. Jesus sagt im Gegensatz zu diesem Gleichnis hier vom Sklaven und Herrn sogar, er will uns zu Tisch dienen. Lukas 12, Vers 37 steht da, er will uns bedienen. Aber dennoch gilt, wenn wir ihn so nachfolgen, haben wir keine außergewöhnliche Leistung vollbracht, auf die wir uns etwas einbilden können vor Gott und vor den Menschen. Nein, wir tun nur unsere Pflicht, wir tun nur, was unsere Schuldigkeit ist. Wir tun, was selbstverständlich ist. Treue Nachfolge, so außergewöhnlich sie ist, so selbstverständlich muss sie für uns sein. Und Jesus drückt das eben wie immer ganz krass aus. In Vers 10, er sagt eben, sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich habe mein ganzes Geld in die Mission gegeben. Ich habe heute früh den ganzen Römerbrief durchgelesen und habe dann noch 2 Stunden gebetet. Ich bin ein unnützer Knecht. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Ich habe die ganze Gemeinde sauber gemacht am Mittwoch, am Montag vorher schon und am Freitag nochmal, und mal jeden Tag Schnee fegen. Vielen Dank, aber du hast getan, was du zu tun schuldig warst. Also so müssen wir denken. Ich habe hier nichts mir erworben, wo ich hochmütig werden könnte, wo ich mir was drauf einbilden kann. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er macht an anderer Stelle deutlich, dass alles, was wir in der Nachfolge tun, dass wir das nur tun können, weil er uns die Kraft dazu gibt. Also wir brauchen uns nichts und nochmal nichts darauf einbilden. Ja, oh, jetzt bin ich wieder großmütig gewesen. Jetzt habe ich ihm nochmal vergeben. Er kann eigentlich dankbar sein, dass ich nochmal Gnade vor Recht walten lassen habe. Nein, alles, was wir tun können in der Nachfolge, hat uns Christus doch vorher gegeben. Wenn wir keinen Menschen durch unser Verhalten zum Anstoß werden, dann liegt es an Gottes Gnade. Wenn wir nicht verführt werden, liegt das an Gottes Bewahrung. Wenn ich jemand die Schuld vergebe, liegt das daran, weil Gott mir meine Schuld vergeben hat. Ja, selbst wenn ich an Gott glaube, liegt das daran, weil Gott mir den Glauben geschenkt hat. Paulus schreibt an die Korinther: Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Versteht ihr, wir sind alle wie jeder andere Mensch, wie jeder andere Christ auch, abhängig von Gottes Gnade. Und das ist gut so. Paulus sagt, ja, wisst ihr was, da bin ich jetzt nicht traurig oder auch schäme mich dafür, sondern ich rühme mich darüber, ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil ich weiß, Gott ist in meinen Schwachheiten mächtig. Und wenn du die Botschaft jetzt in einem Vers zusammenfassen willst und heute mit nach Hause nehmen willst oder auf den Rodelhang nehmen willst, dann könnt ihr diesen Vers mitnehmen und damit schließe ich: Folge Jesus treu nach und gib alles. Aber bilde dir nichts darauf ein. Amen. Wir wollen jetzt als Antwort darauf singen die 294. Gnade muss es sein. 294.